leicht, Matrosen. Alle Mann an Bord.
Hallo, Thorsten.
Hallo.
Wie war deine Reise auf die Kanarischen Inseln?
Ja, sehr, sehr, sehr schön, muss man tatsächlich sagen. Klasse Hotel gewesen, sehr, sehr interessant, viel von der Insel gesehen, auch viel gelernt, tolle Kollegen dabei gehabt, kann man wirklich nicht meckern.
Und das Schöne war, wir haben uns endlich auch mal persönlich kennengelernt,
ja,
wenn es nur am Flughafen genau. Und kurz war.
Ja, ja, genau.
Ja, gesehen. Aber das war echt schön. Also wir haben uns ja wirklich sonst, liebe Grusis, vorher noch nie persönlich getroffen, seit November nicht, seit wir diesen Podcast aufnehmen. Und wir hatten jetzt wirklich vor kurzem das erste Mal die Gelegenheit, uns persönlich Auge in Auge zu sehen.
Tatsächlich, ja.
Von mir geht heute ein ganz großes Dankeschön an euch, liebe Grusis, raus. Und ich weiß noch gar nicht, an wen so wirklich. Vielleicht kurz zum Hintergrund. Thorsten und ich haben ja beide jeweils eine Facebook-Gruppe. Thorsten zum Thema Mein Schiff und ich eine AIDA-Facebook-Gruppe. Und ich weiß nicht, warum. In den letzten 2 Wochen ist meine Mitgliederzahl explodiert. Pro Woche ungefähr 100 neue Mitglieder. Ich weiß nicht, wo irgendwo der Link verbreitet worden ist. Also ist, wem auch immer, ich danken muss dafür. Vielen Dank. Also das finde ich echt klasse. Und so langsam kommt da auch richtig Leben in die Gruppe, so ähnlich wie bei dir schon. Und das freut mich, dass wir auf dem Weg wirklich ganz, ganz viele Kräuterinteressierte mit unserem Wissen so ein bisschen helfen können und einfach da.
Ja, wollte ich gerade sagen, bereichern können und Tipps und Tricks weitergeben. Genau.
Genau. Naja, also finde ich echt gut. Also danke an wen auch immer.
Ihr hört eine neue Folge von 2 Mann in einem Boot, dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten.
Hallo, liebe Grusis.
Ja, hallo Oliver. Wir haben ja schon Hallo gesagt. Was machen wir denn, Hein?
Ja, ich habe schon Hallo gesagt.
Wo fahren wir denn in unserem Bötchen heute hin?
Ja, ich glaube, selten hat das Thema Bötchen, wobei das wäre jetzt eigentlich fast schon wieder also nicht ganz zutreffend, aber kleines Boot, selten hat das Thema kleines Boot so gut gepasst wie heute.
Ja, das sollte das klassische Foreshadowing sein, das man so aus Filmen kennt. Ja?
Wenn wir sozusagen vergleichen mit den Schiffen, über die wir sonst sprechen, haben wir es heute wirklich mit kleineren Schiffen zu tun. Und ich weiß gar nicht, wie klein, aber das kann uns vielleicht unser Gast, den wir gleich vorstellen, erzählen.
Ja,
aber
wir haben einen Gast.
Wir haben einen Gast mal wieder. Hallo. Ich glaube, wir haben wieder mal ein Thema, das so ein bisschen von unserem normalen, klassischen Kreuzfahrtthemen abweicht. Und ich bin schon ganz, ganz, ganz gespannt, denn wir nehmen heute Kurs auf das Thema Expeditionskreuzfahrten. Welche Abenteuer erwarten die Gäste an Bord eines solchen Schiffes? Wo sind vielleicht die Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten zu den klassischen Kreuzfahrten. Mhm. Und dafür haben wir Andrea eingeladen. Herzlich willkommen, Andrea.
Ja, hallo Olli, hallo Thorsten. Ja. Ich freue mich, dass ich mal Platz in eurem Bötchen nehmen darf heute.
Ja, das erste, zu dritt an Bord. Genau.
Ja.
Andrea, wir kennen uns ja auch nun schon ein paar Tage. Wir müssen nicht sagen, wie lange. Aber es müsste November gewesen sein, hat uns das Thema Kreuzfahrten, haben sich unsere Wege sozusagen wieder gekreuzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ich habe dich auf einer der Cruise Academies wieder getroffen. Und darüber haben wir ja auch schon eine Folge gemacht. Und du hattest einen super spannenden Vortrag zum Thema Expeditionskreuzfahrten, weil nämlich du natürlich in dem Metier zu Hause bist. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen kurz was zu dir.
Ja, genau. Ja, ich bin in dem in der Kreuzfahrtenfamilie seit 10 Jahren angekommen, nachdem wir uns ja irgendwann mal in der Hotellerie vor vielen Jahren getroffen haben. Und arbeite für eine internationale Reederei. Vielleicht habt ihr es doch schon mal gehört. Sie heißt Ponant. Es ist eine hat ihren Heimathafen in Frankreich und wurde dort vor eine Reederei, die vor über 35 Jahren von jungen Marineoffizieren gegründet worden ist und dadurch halt auch immer noch, wie gesagt, seit über 35 gibt es die Reederei Ponant, wo immer noch so super viel Passion und Leidenschaft von den Kapitänen an sich auch mit dabei ist. Und das liegt einfach daran, dass es wirklich kleine Schiffe, wir reden eigentlich auch mehr von Yachten als von Schiffen und zugegen sind, die halt wirklich in die entlegensten Destinationen fahren. Und da kann man jetzt auch mal fragen, hier draußen die Zuschauer oder Zuhörer, was als klein empfunden wird. Also bei uns, bei Ponant empfindet man klein, dass man wirklich mit maximal 260 Passagieren unterwegs ist. Und ich denke, das ist wahrscheinlich schon klein.
Ich glaube, absolut, das kann man definitiv so sagen. Wenn wir von den kleinen Schiffen sprechen, dann reden wir von Schiffen, die vielleicht um die 2000 Passagiere haben, vielleicht mal 2,5.
Genau. Ja, ja.
Aber das ist dann, also da hat kleine andere Dimensionen an der Stelle. Richtig. Und da sind dann um die 200 definitiv klein. Ne?
Richtig.
Aber bevor wir zu dem Thema kommen, vielleicht noch mal kurz zu dir. Weißt du noch, was deine erste Kreuzfahrt war?
Meine erste Kreuzfahrt, weiß ich noch ganz genau, die ging nach Japan. War super spannend, ist ja jetzt auch wieder ein Ziel, was tatsächlich sehr prominent oder wieder geworden ist, ja, ne, oder sehr begehrt. Und das mit einem kleinen Schiff zu machen, wo man wirklich auch dann direkt, und das sind eigentlich schon die Vorteile, wenn man mit 130 Kabinen dann da ist, mit maximal 260 Gästen eben, und hat die Möglichkeit, wirklich direkt in die Häfen reinzufahren. Du musst wenig oder so gut wie gar nicht tendern. Das heißt, du verlierst keine Zeit. Du bist mit kleinen Gruppen unterwegs. Und das dann, zum Beispiel auch in Japan zu machen, war mega. Das war halt eine super Erfahrung. Grundsätzlich würde vielleicht gar nicht jeder auf die Idee kommen, das jetzt in erster Linie mit dem Schiff zu machen, sondern sich so ein Landprogramm zu buchen. Aber mit so einem kleinen Schiff, du musst nicht immer ein- und auspacken. Du musst nicht immer von Hotel zu Hotel, was ja dann wirklich bei so, sage ich jetzt mal, Landprogramm und Landreisen ja schon auch anstrengend sein kann. Und wenn man da so seine, ich sag's immer so ganz liebevoll, seine kleine Yacht dann dabei hat, die einen wirklich dann immer in jeden Hafen fährt, ist das natürlich schon ein super Vorteil, sage ich jetzt mal, und ein tolles Erlebnis.
Das heißt, deine erste Kreuzfahrt war schon sozusagen mit Ponant, also quasi dienstlicher Natur?
Privat, aber Unternehmen, in dem ich mich sehr wohlfühle und was wirklich auch, Ponant ist ein tolles Unternehmen und eine tolle Firma und hat wirklich auch tolle Schiffe. Dafür kann man ja auch mal hier Werbung machen.
Alles gut.
Alles gut. Jetzt hast du schon ein bisschen was erzählt. Vielleicht magst du mal allgemein so ein bisschen erklären, was muss man sich unter Expeditionskreuzfahrt vorstellen, wenn man so von der klassischen Kreuzfahrtseite kommt. Wie würdest du es jemandem beschreiben?
Genau, ich denke, als erstes kann man sagen, also ich denke, für die Kreuzfahrer da draußen, jeder verbindet mit einer Expeditionskreuzfahrt erstmal kalt, dicke Jacke, Polarregion, Arktis, Antarktis etc. Es gibt natürlich auch noch ganz andere Expeditionskreuzfahrten in warme Gefilde, das kann ich ja gleich nochmal erzählen. Aber wenn man jetzt wirklich von einer Expeditionskreuzfahrt spricht, da verlässt man wirklich sein gewohntes Terrain. Es keine Kreuzfahrt oder keine Expedition wird so wie die nächste, wie man das jetzt vielleicht von den klassischen Kreuzfahrten kennt, ne, wo man seinen Routenverlauf hat, man weiß, wann man in dem Hafen ist, man hat dann schon seine Ausflüge gebucht, man weiß eigentlich genau, was einem erwartet, nur das Wetter kann man nicht planen. Und das ist aber eben bei Expeditionskreuzfahrten ganz was anderes. Man, wenn man jetzt zum Beispiel mal, was ja auch so Sehnsuchtsziele sind wie die Antarktis. Und wenn man selber schon mal da war, merkt man dann auch noch mehr, wie man sich selber dabei auch verändert, weil das wirklich natürlich Ziele sind, wo eben nur wenige Menschen einfach, sage ich jetzt auch mal, das Privileg haben, hinzudürfen. Und das macht sowas halt eben auch besonders. Aber man steigt im Prinzip oder man schifft ein und man ist an Bord und weiß im Prinzip nicht, was einen die nächsten 10, 14 oder 20 Tage erwartet, je nachdem, wo man natürlich unterwegs ist. Ich bleibe einfach mal bei der Antarktis. Die starten im Prinzip grundsätzlich In Ushuaia unten. Das ist so das Tor zur Antarktis. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört da draußen. Der klassische Weg ist
ganz tief unten in Südamerika.
Genau, man fliegt nach Buenos Aires, von dort gibt es dann noch einen Flug nach Ushuaia und von da aus geht auch das Abenteuer los. Und wenn man in Ushuaia ankommt, hat man auch schon das Gefühl, da sind sie alle schon so in dieser, ja, in dieser Abenteuerstimmung und wirklich so in diesen Fußstapfen von diesen ganzen Entdeckern, die jeder schon mal gehört hat, ob das Shackleton ist, ob das Amundsen ist, ne? Genauso diese historischen Geschichten, denen man dann so folgt in dieser Zeit, und das macht's halt wirklich ganz, ganz spannend. Und im Prinzip erfährt man erst jeden Tag wieder neu vom Kapitän, und auf diesen Expeditionskreuzfahrten ist auch immer natürlich ein Expeditionsteam dabei. Das besteht immer aus Guides, die uns natürlich dann auch in diese Welt einlernen, wie man sich natürlich auch dort verhält und an Land bringt. Und da erfährt man eigentlich fast jeden Tag erst, was einen wieder erwartet oder was für Möglichkeiten sind. Weil wirklich bei Expeditionskreuzfahrten kann man sagen, da bestimmen nicht wir irgendwie die Route oder das Schiff oder der Kapitän, sondern es ist wirklich immer das Wetter und die äußeren Gegebenheiten.
Spannend.
Ja, genau. Und dann ist es ja auch so, dass wenn man von Expeditionen spricht, machen wir eigentlich alles, und da sind wir auch so bei diesem Ausflugsthema vielleicht auch, macht man alles nur mit Zodiacs. Das heißt, das sind diese kleinen schwarzen Schlauchboote, die wir an Bord haben, und dafür gibt's dann auch, deswegen sprechen wir bei uns auch eher von Yachten, weil alle Yachten ja immer eine Marina haben, wo man wirklich gut auch in die Zodiacs einsteigen kann. Man muss sich das jetzt so bildlich vorstellen. Man sitzt noch beim Frühstück, dann werden an der Seite die Zodiacs runtergelassen, dann fahren die an der Marina vor, und dann steigt man halt in diese Schlauchboote ein und wird dann eben in die kleinen Buchten, auf die kleinen Inseln, und man spricht dann von Anlandungen, und da wird man eben in kleinen Gruppen hingefahren, und das kann man eben auch nur mit kleinen Schiffen machen. Wenn man auch von der Antarktis spricht, da könnte man von Stöckchen auf Steinchen kommen, aber da geht es ja schon los, dass man da nur mit einer Maximalpassagierzahl eigentlich von 200 Gästen auch hinfahren kann, weil man sonst viel zu viele Beeinträchtigungen und Einschränkungen hat, weil man gar nicht in jedes Fjord darf, man darf nicht an jedes Land gehen. Und deswegen empfehle ich auch immer, wer sich für man sagt ja, dass das so ein bisschen so Bucketlist-Ziele sind. Mhm. Und wer sowas so als Bucketlist für sich hat, der sollte sich genau damit auseinandersetzen. Es gibt viele, viele Expeditionsschiffe, die das anbieten. Und jeder hat bestimmt so sein Lieblingsschiff. Aber was ich wirklich, wirklich jedem da draußen mitgebe, achtet darauf, dass ihr euch ein Schiff aussucht, was wirklich nicht mehr als 200 Gäste hat. Nur dann habt ihr dort, gerade in diesen Regionen, sage ich jetzt mal, wenn man in den Polarregionen spricht, Arktis und Antarktis, wirklich diese hundertprozentige Möglichkeit, auch alles zu erleben, was man dort erleben kann. Es gibt ja auch andere Kreuzfahrtschiffe, die haben vielleicht eine Gästeanzahl 500 Passagiere. Manche sprechen auch bei großen Schiffen, dass sie in der Antarktis fahren, und man spricht von 1500 Schiffen.
In Kreuzfahrtmaßstäben immer noch klein wäre.
Immer noch klein ist, aber für diese Ziele halt auch leider einfach zu groß. Und das ist auch gut so, weil wenn man das mal erlebt, das sind so unberührte Plätze, da sollte man wirklich nur sehr überschaubar und klein auch hinfahren dürfen. Und das ist das ganz Allgemeine, wenn man von einer Kreuzfahrt spricht. Und dann kann man natürlich unterteilen in die kalten Regionen. Wir bieten auch mit unseren kleinen Yachten Expeditionskreuzfahrten in die tropischen Regionen an, wie Seychellen, Indonesien. Und auch das sind natürlich alles Vorteile, weil man seine kleine Yacht dabei hat und kann wirklich dann zu jeder Insel fahren, muss nicht irgendwie nochmal Inselhopping extra machen oder großartig tendern. Also auch das sind alles Vorteile, und das ist eigentlich so die Quintessenz, die bei kleinen Schiffen daraus spielt, auch bei den Expeditionskreuzfahrten, dass man eben damit wirklich, wirklich in ganz entlegene Regionen und Destinationen kommt, in die man sonst gar nicht kommt. Egal, ob man jetzt in den Polarregionen sich befindet oder aber auch in den warmen Gefilden, sage ich jetzt mal.
Ja, und ich denke natürlich, gerade wenn man dann sagt, man möchte natürlich solche entlegenen Orte auch nicht überbevölkern oder übermäßig nutzen, dann ist das super gut, wenn die Schiffe umso kleiner sind und man da nicht irgendwie mit Massen an Touristen einfällt, sondern das einfach ein bisschen nachhaltiger hat, indem man einfach nur ein paar Leute an Land bringt. Finde ich super.
Ich glaube, da ist der Begriff Nachhaltigkeit wirklich dann im Prinzip angebracht, weil wir dann wirklich, du hast ganz viele Themen angesprochen, die tausend Fragen in mir sozusagen aufrufen. Du hast gesagt, die Natur ist sozusagen das Ziel. Ne? Als du gerade sagtest mit den Zodiacs, ich hatte gerade so dieses klassische Kreuzfahrtausflug, man trifft sich in einer Gruppe von 50 Leuten vor dem Schiff, steigt in den nächsten Reisebus, um dann quasi erstmal eine Stunde irgendwo hinzufahren und von diesen Bussen stehen irgendwie dann 20 oder 30 vor dem Schiff. Das ist natürlich absolut nicht vergleichbar, ne? Wenn ich irgendwo in entlegener Natur bin und wenn ich quasi das Schiff verlasse, bin ich schon mitten im Nichts und kann die Natur auf mich wirken lassen, ne? Ich meine, das ist natürlich ja was ganz anderes.
Ja, genau, das ist es auch. Man taucht, ich sage das immer ganz gerne, man taucht wirklich da auch ganz intensiv ein und man kommt auch ganz anders auch wieder zurück, weil je intensiver, es klingt jetzt vielleicht auch so wie aus so einem Roman, aber je intensiver man so auch in diese Natur eintauchen kann und man kriegt die ja auch zum Beispiel erklärt von unseren Guides, ne? Man ist wirklich in ganz kleinen Gruppen dann unterwegs und meistens sind die Guides das auch dann immer irgendwie aus der Region fast noch, sodass die ja wirklich noch mehr noch mehr Bezug dann dazu auch hat. Und das ist wirklich auch ein Lerneffekt, den man hat, wenn man da von diesen Reisen auch zurückkommt. Also es ist wirklich, dass einen das dann nachhaltig auch weiter bewegt und dass man das in sich trägt. Und das ist für mich auch immer so ein Ding zu sagen, wer das auf seiner Liste hat und wessen Traum das ist. Also erstens sollte man nicht warten, weil wir haben alle jetzt gemerkt, wie in den letzten Jahren sich die Natur verändert, wie sich die Gegebenheiten ändern, dass man gar nicht mehr, auch wenn man möchte, gar nicht mehr alles machen kann. Und dass es wirklich das bestinvestierteste Geld ist, weil das wirklich auch Erinnerungen sind und Dinge, die einem keiner nehmen kann.
Du hast gerade den Begriff Lernen, da würde ich gleich nochmal dazu kommen. Wir haben in der ersten Folge, die noch nicht veröffentlicht ist, aus gutem Grund wahrscheinlich, versucht, den typischen Kreuzfahrtgast zu skizzieren. Ich wage jetzt die Frage nochmal, auf euch bezogen, auf Expeditionskreuzfahrten bezogen, gibt es den typischen Expeditionskreuzfahrtgast?
In gewisser Weise vielleicht schon. Also wie würde ich den Expeditionskreuzfahrer oder sowas beschreiben? Das ist auf jeden Fall ein absoluter Naturliebhaber, der auch mit Sicherheit schon sehr viel gesehen hat. Ich würde auch sagen, so weit gereist und sehr interessiert an dem Ganzen. Also so, es ist wirklich dieses Interesse an immer der Region und der Destination. Und wir haben auch mal bei uns da so eine Auswertung gemacht und unsere Gäste, haben wir dann so schön gesagt, dass ein großer Prozentanteil unseres, ich jetzt sag mal so förmlich Segment, tatsächlich Nature-Lovers sind.
Okay.
So. aber es ist wirklich, es sind, wenn man sich auch bei uns mal auf der Homepage anschaut, wo wir überall unterwegs sind, das sind schon auch Regionen, wo man erstmal sagen muss, ach echt, ach okay, da kann man hin oder da kommt man, also das heißt, es ist schon für die Klientel, die schon viel gesehen haben und das eben mit solchen Kreuzfahrten, eben gerade auch Expeditionskreuzfahrten, auch dann noch toppen. Ich meine, du kannst mit uns ja zum Beispiel auch zum Nordpol fahren, dafür haben wir das passende Schiff. Ja, ne?
Aber wisst ihr auch, ob zum Beispiel eure Gäste eher von der klassischen Kreuzfahrt kommen und sagen, oh, da habe ich jetzt alles gesehen, die klassischen Routen kenne ich alle, jetzt will ich mal was Besonderes? Oder sind das auch viele, die das erste Mal auch vielleicht mit einem Schiff unterwegs sind und dann eben aber direkt ganz bewusst euch
wählen? Danke, Olli, wollte ich auch fragen.
Ja, sehr gute Frage. Vielen Dank dafür, das erkläre ich auch immer gerne, sowohl als auch. Aber dadurch, dass wir, ich nehme mal so als Beispiel Seychellen. Du gehst in ein Reisebüro, oder der Kunde sagt, er möchte unbedingt auf die Seychellen oder Honeymoon etc. Und als erstes wird ihm wahrscheinlich mal ein schönes Hotel dort empfohlen, auf Mahé etc. Und dann wird ihm vielleicht noch ein bisschen Inselhopping empfohlen. Und dann hat er vielleicht 2 Wochen Seychellen viel Geld ausgegeben, aber eigentlich vielleicht gar nicht die ganzen Inselwelten gesehen. Es bestehen aus 115 Inseln, also da gibt es noch vieles mehr. So, dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, warum bieten wir dem Gast oder dem Interessenten nicht einfach eine Kreuzfahrt auf kleinen Yachten an, und dafür haben wir Schiffe mit 90 Kabinen, also maximal 180 Gäste. Es ist wirklich eine kleine Explorer-Yacht, wie wir sie auch nennen, die unsere Gäste wirklich dann als tropische Expedition von Insel zu Insel bringt mit den Zodiacs. Und da hast du die Kombination aus Schnorcheln, Tauchen, aber eben auch diesen Expedition-Style, sage ich jetzt mal. Und das spricht, und da kommen wir an, dass das zum Beispiel auch so Destinationen, wo wir absolute Erstkreuzfahrer haben, die auch noch nie eine Kreuzfahrt gemacht haben, die aber einfach sagen, wenn sie dann noch zurückkommen, ja, das war ja auch keine Kreuzfahrt, das war ja ganz was anderes. Also das war, kann man ja auch nicht als klassische Kreuzfahrt bezeichnen. Und dann sind es natürlich auch Ziele, wenn du jetzt von den Polarregionen, Antarktis, Arktis sprechen, das sind einfach Ziele, wo du einfach nur mit dem Schiff hinkommst. Also wenn du das sehen möchtest, dann bist du auch dann eher der klassische Erstkreuzfahrer. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Kreuzfahrer, die sich runtergearbeitet haben von großen Schiffen auf kleine Schiffe, sage ich jetzt mal. Die wirklich diesen, vielleicht dann auch einen Mehrwert, die ihre Erfahrung gesammelt haben und dann aber auch die Vorteile erkannt haben, Mensch, mit so einem Kleinschiff kommt man ja doch nochmal anders hin oder ist man doch nochmal, und eigentlich brauche ich das auch gar nicht, dass ich so viel Unterhaltungsprogramm habe. Unser Unterhaltungsprogramm ist die Natur draußen. Also ich glaube, man entwickelt sich als Kreuzfahrer da auch weiter. Von daher kann man schon sagen, dass das so ein Mix aus beidem tatsächlich ist.
Ja, tatsächlich.
Achso, ich meine, was wir in...
Ja. Ich wollte in Instincts fallen. Pass auf, ich habe da gerade, ich meine, nicht jetzt einfach eingefallen. Ich habe vorhin mit einem guten Bekannten telefoniert, den ich auch auf dem Kreuzfahrtschiff kennengelernt habe, auch passionierte Kreuzfahrer, und die waren letztes Jahr auf Malediven. Und dann hat er gesagt, Malediven, das war so toll und das kann man ja nicht mehr toppen. Jetzt habe ich, glaube ich, die Antwort, wie ich sage, doch, das können wir toppen. Na, das klang so toll jetzt gerade, als ich das gehört habe mit den Seychellen, einem tropischen, klar, mit einem kleinen Schiff. Und jetzt, ich denke, das ist schon ein absolutes Highlight.
Und jetzt muss ich dazu sagen, wenn du jetzt noch Andreas' Vortrag mit den ganzen Bildern dazu sehen könntest, und das war wirklich, also du hattest so tolle Bilder von diesen Ausflügen in deiner Präsentation, dann ist dieser Effekt nochmal ein Vielfaches stärker. Ja, also das ist ja wirklich... ich denke mal wirklich einzigartig. Aber du hast gerade eben schon gesagt, im Prinzip, das sind Menschen, die die Natur mögen und weniger so dieses Entertainment. Aber das bringt mich dann schon aber auch eine Frage, wie sieht denn aber dann so ein klassischer Abend auf einem Expeditionskreuzfahrtschiff auf? Es wird vermutlich kein Theater an Bord geben oder vielleicht doch, wenn ja ein kleines. Aber ich erwarte jetzt nicht das große Showprogramm, wie es halt bei den großen Anbietern üblicherweise der Fall ist. Ich meine mich zu erinnern, und vielleicht kannst du da mehr dazu sagen, dass ihr schon auch eben diese Expeditionscrew an Bord habt, die auch dann wirklich Wissen vermittelt. Ist das dann Teil des Abendprogramms oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau. Ja, also es ist ein Mix. Also wie du richtig gesagt hast, wir haben jetzt nicht die großen Shows an Bord. Wir haben zwar ein Theater, ich sage dann auch immer sehr schön klein, aber fein und ist auch super ausgestattet, aber wirklich, weil wir auf diesen Expeditionskreuzfahrten eben auch sehr viel Vorträge anbieten von den Guides, ne? Die dann, man hat vielleicht dann jetzt in der Antarktis die ganzen Pinguinkolonien gesehen und dann wird natürlich passend dann auch immer Vorträge zu den Themen dann oder an den Tagen dann auch angeboten. Aber nichtsdestotrotz haben wir auch wirklich schon auch ein gediegenes Unterhaltungsprogramm, sodass wir eben auch Musiker an Bord haben. Wir haben auch ein kleines Ensemble von einem Pariser Showtheater an Bord. Aber das gehört einfach mit dazu, nimmt aber jetzt nicht die große Priorität ein, obwohl man jetzt nicht sagen kann, also unser Schiff, das Herzstück, das ist ja auch sowas, wenn ihr zu uns an Bord kommt, es ist nicht wie bei den großen Schiffen, wo man 3 Tage braucht, auch, damit man sich zurechtfindet. Bei uns ist man 20 Minuten an Bord und man weiß eigentlich schon, was überall ist. Man kann auch zwischendrin immer auf seine Kabine, wenn man was vergessen hat, weil es einfach alles kurze Wege sind. Und das Herzstück bei uns an Bord ist so, wir nennen es immer ja die Main Lounge, wo sich auch alles trifft, wo Musik gemacht wird, wo auch getanzt wird, wo auch abends Party ist, wo ein netter Cocktail getrunken ist. Und da kann ich auch dazu sagen, dass bei uns alles inklusive an Bord ist. Ich finde, das ist auch immer ein charmanter Geschichte, die da auch dabei ist.
Das kann, und heißt, von keine Getränkepakete, die man extra buchen muss.
Nein.
Keine Aufpreisrestaurants, Fragezeichen.
Ganz unkompliziert. Wir haben noch nicht mal riesengroße Kategorienunterschiede. Wir haben 6 Decks, es sind Kabinengrößen ähnlich, man kann zwar noch eine Suite, aber es ist absolut easy. Es sind ja auch alles nur Balkonkabinen und Außenkabinen, muss man vielleicht auch noch mal erwähnen, wer sich mit keine Innenkabinen, wer sich mit kleinen Schiffen noch nicht beschäftigt hat. Also das ist bei uns schon absoluter der Standard, dass alles Außenkabinen sind und 95% auch mit Balkon. Also da gibt's eigentlich gar nichts anderes. Und von daher ist das eben alles auch ganz einfach zu machen und zu handeln und macht's natürlich in der Erklärung auch einfacher.
Ja. Das klingt erstmal wirklich echt spannend. Aber jetzt haben wir schon über das Schiff so ein bisschen gesprochen. Du hast schon ein bisschen was gesagt. Ihr habt so diese kleine zentralen Punkt im Schiff. Würdest du aber also sonst sagen, an Annehmlichkeiten, und das mag jetzt für jeden was anderes sein, für den einen ist eine Annehmlichkeit, das Fitnessstudio an Bord zu haben, für das andere die Auswahl vielleicht zwischen 3 oder 4 verschiedenen Restaurants. Wie würdest du sozusagen so ein Expeditionskreuzfahrtschiff oder eure Schiffe, was sozusagen die Ausstattung, und wie gesagt, das ist jetzt mal ganz breit, was man darunter verstehen mag, vergleicht, beschreiben?
Also ich sag auch immer, wir haben alles an Bord, auch wieder klein, aber fein, wie es auf die Yachten zutrifft. Wir haben ein kleines Fitnessstudio. Wir haben zum Beispiel jetzt aber auch jetzt keine 5 Restaurants zur Auswahl. Man muss sich das wirklich so vorstellen. Also bei uns gibt es bis zu 2 Restaurants und dann unterscheiden wir immer so ein bisschen à la carte und Buffet, je nachdem, wer was möchte. Aber auch das, da geht man einfach hin, wann man in den Essens, wenn eben die Essenszeiten sind oder das Restaurant geöffnet ist, da gibt es keine Sitzungen, du hast keinen festen Platz, was man ja auch immer im Vergleich zu größeren Schiffen, glaube ich, auch hat. Man kann sich das wirklich vorstellen wie ein Boutique-Hotel auf dem Wasser. Das finde ich, sagt das, glaube ich, ganz gut aus.
Das ist ein charmanter Vergleich.
Genau, und von daher, man muss aber wirklich sagen, das sind Yachten, die vielleicht 140 Meter lang sind, ne, und wirklich nicht breit wo. Und bei uns liegt die Priorität immer außerhalb des Schiffes. Also wir haben wirklich alle Annehmlichkeiten. Und wer sich vielleicht mal bei uns auch umschaut, sieht, wie schön und gemütlich und modern und harmonisch die Schiffe auch ausgestattet sind. Aber die Priorität, wir haben zum Beispiel auch eine anspruchsvolle Küche, aber die Priorität besteht jetzt nicht darin, dass ich an dem einen Abend unbedingt bei einem Italiener esse, am zweiten Abend vielleicht bei einem Asiaten, oder das ist bei uns dann nicht. Also die Gäste möchten schon, oder unsere Gäste möchten eine gute Küche haben, und wir sind ja französischer Abstammung, also da kann man schon ganz sicher sein, dass das auch gut und lecker und anspruchsvoll ist. Aber man hat da jetzt wirklich jetzt nicht diese riesen Bandbreite, dass ich sag's mal, wer die Qual hat, hat die Wahl, oder? Nee, wer die Wahl hat, hat die Qual. Das würde bei uns jetzt nicht unbedingt stattfinden. Aber was schön ist, man hat immer auch die Möglichkeit zu sagen, möchte ich jetzt à la carte essen und das ganze Menü, oder möchte ich einfach nur schnell mal ins Buffet-Restaurant, weil ich einfach vielleicht nur mal einen Salat essen möchte oder sowas. Also so dieses Boutique-Hotel auf dem Wasser, das trifft es. Wir haben auch einen kleinen Spa-Bereich mit einer Sauna. Du kannst bei uns zum Friseur gehen, wenn du es nicht mehr geschafft hast. Du kannst Wellness machen, du kannst Massagen. Also das ist, wir haben auch eine kleine Boutique an Bord. Also das ist wirklich alles da. Aber da ist auch wieder der Fokus. Wenn man von Expeditionskreuzfahrten spricht, haben wir zum Beispiel auch unser Expeditionsteam an Bord. Und da ist es eher auch so, dass man sich abends mit denen mal zum Essen trifft und sich mit denen unterhält und dass man die wirklich greifbar hat und nah. Und das ist so, dass die Gepflogenheiten. Und dann kommt es auch dazu, und da ist auch wieder dieses Expeditionsding im Prinzip, weil was viel auch bei uns die Frage kommt, was so Dresscode und sowas angeht. Und
ob die hätte ich jetzt in der Tat gestellt.
Genau, ob das sehr elegant ist und sowas, dann nehme ich das jetzt mal so vorweg. das spielt alles überhaupt keine Rolle, weil es geht darum, das Erlebnis und wirklich in diese, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, in diese Destination einzutauchen. Als gutes Beispiel, wir waren auch in der Arktis und es war ein Gala-Dinner, aber auch da, man hatte, jeder kann, keiner muss, also die Herren müssen bestimmt nicht im dunklen Anzug oder Frack da kommen, aber was ich damit sagen will, jeder hatte seinen Parker am Stuhl hängen, weil während des Gala-Dinners dann das ganz schnell sein kann, dass der Kapitän dann ruft, es tut mir leid, lieber Chefkoch, aber jetzt sind da wirklich Wale draußen, geht auf die Brücke, geht raus und guckt euch das Szenario an, weil die Vorträge oder das Unterhaltungsprogramm findet wirklich draußen statt, und jetzt dann vielleicht nicht im Theater. Und deswegen sage ich, was so die Prioritäten angeht, an Bord und das gesamte Leben dann auch. Und jeder hat seinen Parker dabei, der ist bei uns natürlich auch, den kriegt jeder, einen schönen knallroten Ponant-Polar-Parker, den man dann, in dem man sich immer einkuscheln kann und den
nehmen sie dann auch gerne mit nach Hause vor, Also ich war jetzt schon mal am Geiranger Fjord vor 1-2 Jahren und ich werde in ein paar Wochen den auch wieder sehen. Und gerade die Einfahrt in den Geiranger, das ist weißt du, das Einzigste, wo ich mal gesehen habe, wo die Leute auch an einem großen Schiff, wo morgens um 5 stehen die Leute auf, um diese Natur zu erleben. Dann gibt es ein bisschen Schoki und Kaffee direkt am Deck. So stelle ich mir das in klein vor und aufdauernd. Kann man sich das so denken, ja? Gerade um jetzt das zu erleben, ja?
Thorsten, genauso. Ich kann da auch so aus eigener Erfahrung sprechen. Hatte auch die Möglichkeit, in die Antarktis zu reisen. Deswegen weiß ich auch so, wovon ich spreche. Und war mit meinem Mann und zusammen. Und dann ging es schon los, dass morgens um 5 oder um 6, da wird es ja dann auch nicht dunkel, dass dann auch der Kapitän schon wieder rausgerufen hat und wir uns in unsere warmen Hosen, Pullis und Fernglas, Fotoapparat bewaffnet raus sind. Und spätestens am zweiten Tag hat man wirklich alles sehr griffbereit auch neben dem Bett liegen.
Also es jederzeit losgehen kann.
Genau, das ist wirklich und das ist so und das ist aber auch das Tolle und was auch dann auch wieder auch die Gäste so verbindet, ne? Wenn man dann alle zusammen dann da oben steht und dieses Erlebnis dann auch gemeinsam teilt. Es ist wie dann auch so eine kleine Familie, die sich dann da manchmal auch.
Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich erinnere mich noch sehr gut an meine erste Kreuzfahrt. Ja, wie soll es anderes sein? Es war AIDA damals, aber es ist eben auch schon 20 Jahre her. Und damals waren es 1000, ich glaube, es rund 1000 Leute an Bord. Und selbst das war aus meiner Sicht von heute damals schon sehr familiär, weil man doch die Leute regelmäßig beim Abendessen gesehen hat, weil es eben nicht diese Riesenschiffe waren. Und wenn ich mir das jetzt wirklich noch vorstelle mit knapp 200 Leuten, ja, ich glaube wirklich, dass das so ein Familiengefühl durchaus aufkommen kann. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja klar, natürlich, Olli, es ist ja ähnlich von der Größe her, sagen wir mal, ein großes Flussschiff hat ja auch so um die 200 Passagiere an Bord. Ja, auch so. Dann läuft man sich gleich über den Weg, man kennt gleich seinen Tischnachbar. Man kommt auch viel schneller ins Gespräch miteinander, wie auf den großen Schiffen, wo es dann doch ein bisschen trubeliger und unpersönlicher zugeht. So stelle ich mir das ungefähr vor, ja. Schön, ne?
Ja, definitiv. Also genau.
Ja, nee, um Gottes Willen. Wobei man dann auch sagen muss, wenn man das natürlich nicht will, du kannst und du Menschen hast, die du nicht siehst, du hast trotzdem immer die Möglichkeit, dem Ganzen auch aus dem Weg zu gehen. Also so soll es jetzt auch nicht sein. Aber was natürlich auch schön ist, und das ist vielleicht auch ein Punkt, viele Kreuzfahrer, das erwähne ich auch sehr, sehr gerne. Wir haben sehr viel Einzelreisende. Ich weiß nicht, welche Erfahrung ihr da habt. Und dann hast du da auch natürlich dann immer die großen Zuschläge. Und
das wollte ich gerade sagen. Das ist halt die Bremse bei vielen Alleinreisenden, Kreuzfahrern, der hohe Einzelkabinenzuschlag, der hat dann viele einfach dann zu den günstigen Reisen bringt, die vielleicht aber gar nicht die spannendsten oder nicht die schönsten sind, zwangsweise. Ne?
Eben. Und das ist bei uns eben auch was anderes. Also erstens möchte ich gerne sagen, dass wir ganz, ganz, ganz viele Reisen, also es sind immer so, und wirklich jede Destination, Expedition, normale Kreuzfahrten, dass wir ganz, 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 ganz viele Kreuzfahrten ohne Einzelkabinenzuschlag haben. Also komplett, das heißt, dadurch haben wir auch ohne, also wirklich 0%, ist vielleicht auch eine Info für die Leute da draußen, die vielleicht auch alleine unterwegs sein wollen, weil es geht ja gar nicht auch darum immer, dass man alleine ist. Wir haben auch viele Paare, wo der Partner überhaupt nicht in die Polarregion will und für den Partner das der absolute Traum ist. Und da gibt es auch die Möglichkeiten. Und das will ich auch damit sagen. Und die fühlen sich aber eben dann auch besonders, auch abgeholt dann bei uns. Also erstens, weil sie eben auch keinen Zuschlag zahlen, aber auch wenn sie dann an Bord sind, fühlt man sich wirklich sehr wohl und integriert. Also diese kleinen Kleinschiffe oder sage ich jetzt auch mal, spreche ich mal ein bisschen Werbung aus für Bonneau, sind wirklich prädestiniert für Gäste, die gerne alleine reisen oder eben Alleinreisende sind, da einfach mal näher hinzuschauen.
Das bringt mich jetzt aber doch noch zu einer Frage, die hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, aber nochmal auf die Gäste oder auch, wie ist denn sozusagen so die Nationalitätenverteilung? Kann man da was zu sagen? Also jetzt, ich weiß, die Frage ist immer bei vielen Gästen, ja, also jetzt nicht bei euch, aber jetzt bei anderen größeren Reedereien, die international sind, ja, wird denn da auch Deutsch gesprochen an Bord? Habe ich Informationen auf Deutsch?
Danke, Olli.
Ich nehme dir heute jede Frage weg, Thorsten, Entschuldigung.
Absolut, alles gut. Nee, wär auch meine Frage dann gewesen nach der Bordsprache, genau.
Ja, sehr gut. Also wir sind wirklich ein internationales Produkt. Unsere Bordsprache ist Englisch und Französisch. Auf einigen Abfahrten haben wir auch deutschsprachige Guides an Bord, vornehmlich natürlich so in den Polarregionen. Aber was man wirklich deutlich sagen muss, die Verteilung ist wirklich sehr bunt gemischt und international. Also wer bei uns jetzt eine deutsche Speisekarte oder wirklich deutsche Bordsprache erwartet, der wird sich bei uns nicht wohlfühlen. Es gibt aber auch viele andere, die genau das gerne mögen. Und da kann man das auch so ein bisschen rausnehmen, weil wir wirklich jetzt auch wieder ein klassisch amerikanisches Unternehmen sind, wo du eben 90% Amerikaner oder sowas an Bord hast, sondern es ist wirklich sehr durchgemixt. Also wir haben so 40% französische Gäste an Bord, zwar früher mal mehr. Wir haben uns da sehr international entwickelt in den letzten Jahren. Und der andere Rest wären viel Australier, Amerikaner, Spanier, Engländer, also wirklich Schweizer, wirklich sehr, sehr, sehr durch die Bandbreite. Und das macht aber auch die Atmosphäre an Bord wirklich unglaublich charmant, weil ich sage auch immer, also jede Nationalität, die über 90% einnimmt, ist immer irgendwie dann, ne? Also je gemixter es ist, desto bunter und unkomplizierter, finde ich, ist es auch. Und man kann sich das bei uns dann auch so bildlich vorstellen. Auch als Beispiel Expeditionskreuzfahrt Antarktis, da hatten wir eben deutsche Gäste an Bord, wir hatten französische, wir hatten aber auch Australier und wir waren draußen am Pool, der ist beheizt, da wurde dann Champagnerempfang gemacht, ist natürlich bei uns auch alles inklusive, kann ich ja auch mal dafür sagen, das Gläschen Champagner jeden Tag, aber und das war wirklich so klassisch, wir sind dort raus und die französischen Gäste in ihrem dicken Polarparker und die Australier in Badehose im Pool und dieser Mix, das war so schön und ist so toll und das macht auch diese Stimmung an Bord dann auch wieder aus und das ist echt, also wirklich toll, aber man muss hier deutlich sagen, also deutschsprachig sind wir an Bord sehr gering, also es ist international mit Englisch und Französisch, um das nochmal mit einem Punkt zu sagen.
Aber du hast es eben selber gesagt, es ist ja auch teilweise sehr interessant und ich meine, das habe ich glaube ich auch bei unserer letzten Podcast-Folge, als ich von meiner Tour mit MSC berichtet habe, erzählt, ich fand das sehr angenehm, dieser Sprachenmix und dieses internationale Publikum, weil es zumindest für mich, ich habe glaube ich gesagt, es gibt mehr das Gefühl von Urlaub, wenn du auf einem rein deutschsprachigen oder vorwiegend deutschsprachigen Schiff bist, ist ein bisschen wie zu Hause, ja, nur dass du woanders bist, aber eigentlich zu Hause mitgenommen hast. Und dieses Internationale fand ich in der Tat auch absolut angenehm und hat mir wirklich so ein viel intensiveres Urlaubsgefühl gegeben. Total,
genau.
Vielleicht verrückt, aber es war einfach nur die Sprache, die schon so viel ausmacht. Aber ich musste eben auch gerade an dieses Bild, du fährst irgendwo in Polarregionen und sitzt dann im beheizten Pool, hat auch was. Ein Bild, das ich mir gerade so vorstelle, ja, ist total verrückt. Aber ich glaube, diese Natur, ich habe es jetzt auch bei meiner Reise im Mai gemerkt, eben durch Norwegen, durch viele Fjorde. Die Natur, die wir haben, ist schon was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und es gibt einfach ganz viele Orte, die kannst du von Landseite aus nicht in so einer Schönheit bewundern. Da ist ein Schiff immer eine tolle Wahl, um einfach Regionen zu erleben. Absolut.
Ja, du hast halt eine ganz andere Kulisse dann auch, ne, wenn man das von Meerseite aus betrachten kann.
Ja. Und ich erinnere mich, also weil du gerade Pool sagtest, beheizt der Pool. Ich glaube, jetzt korrigiere mich, wenn es nicht du warst, sondern eine Kollegin. Ich erinnere mich noch an irgendein Bild, wo man quasi, es war eine Region, war eine warme Region, ich glaube Mittelmeer oder irgendwas, ein Bild, wo man quasi mitten im Meer angehalten hat, die Marina hinten ausgefahren und der größte Pool der Welt sozusagen das Meer war und man mitten auf offener See im Wasser einfach schwimmen konnte.
Sehr vorbildlich gemerkt, Olli. Das ist schon so lange her, das waren genau wir. Nein, das ist auch wieder dieses Thema, was ich auch am Anfang gesagt hatte, dass wir mehr von Yachten sprechen. Wir haben halt diese Marina hinten und die kannst du halt ausfahren und da stoppt eben dann der Kapitän mal, jetzt nicht in den Polarregionen, aber dann im Mittelmeer oder etc., dass man wirklich einfach sagen kann, hey, ihr seid hier auf dem Kreuzfahrtschiff, ihr seid auf dem Meer, ihr sollt auch mal ins Meer reingehen, weil das ist ja der Traum, in das wirklich tolle, klare, blaue Nass dann auch zu springen. Und das ist genau das, was wir unseren Gästen auch bieten können. Nicht, also wir können es, also immer wenn es, ich sag's immer, wenn es das Wetter und die Route und die Zeit natürlich zulässt, aber man hat da schon ganz gut die Möglichkeiten dazu.
Es würde dir auf jeden Fall auf einem großen Schiff so nicht passieren. Bevor ich zum nächsten Thema komme, Thorsten, ich
will Fragen vorwegnehmen. Ich bin total unvorbereitet, was ich jetzt noch fragen wollte. Also mit den Expeditionskreuzfahrten, das finde ich auch toll, gerade, dass man dann auch ins Wasser kann. Und ich finde total spannend immer noch, dass mit dem, dass es auch in tropische Gebiete geht, weil das hatte ich bisher nicht so auf dem Schirm. Ich habe immer Expeditionen, ah ja, alles klar, Antarktis irgendwo hin, wo es kalt ist. Auch sehr schön, auch ein Traumziel, aber auch so, dass es mal ins Warme geht, finde ich total spannend.
Ja, und da gibt's so tolle Regionen, die du halt da erleben kannst. Ob das Australien, die Kimberley sind auch klassische, wo wirklich nur kleine Yachten sind, wo wir wirklich da auch sehr unique, sage ich jetzt mal, sind. Oder auch in Japan bieten wir Expeditionskreuzfahrten an. Diese Inselwelten, man spricht ja dann von der Karibik, von Japan, Okinawa und Seto-Inseln und sowas. Das sind auch alles Regionen, wo man dann erstmal wieder auf die Karte guckt. Wo ist denn das jetzt nochmal genau? Oder Indonesien.
Alles wahnsinnig
Sumatra,
spannend.
Großartig. Polynesien, ja. Südsee, das alles als, ja. Genau, und das eben als tropische Expeditionskreuzfahrt.
Aber dann. Thorsten, ja. Du hast jetzt ungeplant eine tolle Überleitung zu meiner nächsten Frage gemacht, weil ich habe mal bei euch geschaut, Andrea, auf der Webseite, ihr bietet ja schon auch so, ich nenne sie jetzt mal wirklich klassische Kreuzfahrtziele an, wie Mittelmeer, Orient, auch Mittelamerika, also Regionen, in denen andere Schiffe durchaus auch sind. Wie muss ich mir denn aber eine Expeditionskreuzfahrt jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Mittelmeer oder im Orient vorstellen? Also ist das schon auch ein ähnlicher Fokus auf Natur oder ist es dann schon auch ein bisschen mehr Richtung klassische Kreuzfahrt?
Genau, ist schon Richtung klassische Kreuzfahrt. Das muss man auch wirklich, wenn man sich bei uns mit der Homepage ein bisschen beschäftigt, sieht man das auch. Wir bieten wirklich zwei Säulen an. Also ich habe mich jetzt eben hier nur auf Expeditionskreuzfahrten natürlich konzentriert, aber grundsätzlich bieten wir zwei Säulen an. Die eine Säule sind so klassische Yachtkreuzfahrten, eben aber auch mit kleinen Schiffen. Gutes Beispiel, griechische Inseln, Kanal von Korinth, kommt kein großes Schiff durch, ist aber eine Kreuzfahrt, wo du genau weißt, an dem Tag bist du in dem Hafen, da kannst du den Ausflug dazu buchen oder kannst den Ausflug reservieren, die sind bei uns inklusive. Also die musst du nicht extra bezahlen.
Grundsätzlich inklusive die Ausflüge.
Ja, das ist neu ab Oktober diesen Jahres. Okay. Vorher war das nicht so. Ab Oktober hast du dann immer die Auswahl von den Ausflügen, die in jeder Stadt oder in jedem Hafen angeboten werden, kannst du einen dann reservieren. Okay. Also du hast im Prinzip pro Hafen einen Ausflug inklusive. Und das ist aber immer erkennbar bei uns auf der Homepage, wenn was als wirklich Expedition, als Tropical, wir sagen Tropical Expedition oder Polar Expedition, ist das gekennzeichnet. Also es sind schon unterschiedliche Kreuzfahrten, muss man so sagen, ja.
Boah, cool. Ich hab gerade mal eure Seite auf und meine alte C64-Tastatur angeschmissen. Tatsächlich, Expedition auf dem St. Lorenz-Strom. Was ganz, ganz krasses. Also finde ich super.
Ja.
Oder hier Kanada und so. Toll. Großartig.
Wobei es mich, also ich will jetzt gar nicht groß das Preisthema aufmachen, was mich aber auch überrascht hat, dass diese, ich nenne sie jetzt mal eher klassischen Kreuzfahrtziele, auch preislich, ja natürlich vielleicht ein bisschen höher als eine normale Kreuzfahrt, aber in einem deutlich niedrigeren Bereich, als ich es erwartet hätte, vielleicht im Vorfeld, bevor ich mich informiert habe. Also ich meine, klar, Antarktis und Polarregionen, da reden wir über andere Beträge, aber ich sag mal, alles, was irgendwo Richtung klassische Kreuzfahrt geht, durchaus attraktiv teilweise auch.
Absolut, also das spreche ich auch immer gerne an, weil klein muss nicht immer gleich super teuer sein und gerade wenn man jetzt den Vergleich zu großen Schiffen und kleinen Schiffen macht, finde ich, gehört es immer dazu, von Anfang an sich den Preis mal durchzurechnen, was unten rauskommt und wo man dann vielleicht überrascht ist, was bei den großen Schiffen an Extra-Paketen, ne? Getränkepakete, ja. Ausflugspakete, Paket, irgendwie dann noch mit draufkommt, dass man am Ende gar nicht so weit weg ist und wir sprechen zum Beispiel in unseren Preisen auch wirklich Gäste an, die vielleicht so bei einer MSC den Yachtclub buchen oder viel die Suiten buchen. Und da ist man wirklich nicht weit weg. Und wenn man dann noch wirklich einkalkuliert, dass der Standard bei uns eben auch schon Balkonkabine ist, wo man jetzt bei den großen Schiffen natürlich noch, ne, da geht ja der Preis auch schnell nach oben, wenn du eine adäquate Kategorie haben möchtest. Ja. Wenn du dann noch siehst, dass bei alles wirklich inklusive ist.
Dann relativiert sich das nämlich ganz schnell, in der Tat. Genau. Und ich sag mal, die Gäste, du hast jetzt eben den Yachtclub angesprochen. Ich meine, das ist ja ein Segment, das, wir haben es immer wieder schon mal erwähnt in unserem Podcast, durchaus wächst. Und das sind ja teilweise die Kabinen, die zuerst ausgebucht sind. Suiten sind bei vielen Reisen ganz schnell weg. Also ich sag mal, das Klientel, das bereit ist, so einen Betrag auch auszugeben, das ist ja da.
Definitiv, ja. Genau.
Und in der deswegen Tat würden die sich vielleicht auf so einem kleinen Schiff sogar noch wohler fühlen als auf einem Schiff-in-Schiff-Konzept, wo man trotzdem noch auf dem großen Schiff unterwegs ist. Also spannend.
Ja, also und diese Gäste oder Kunden sprechen wir auch tatsächlich an und für die das dann tatsächlich auch interessant ist. Ja.
Ja. Und da kommt noch natürlich dazu, Oliver. Wir hatten ja in einem unserer letzten Podcasts auch mal gesagt, das, was die Leute am meisten fragen, ja. Ey, wir würden gerne mal auf ein kleineres Schiff
gehen. Ich meine, das ist ja, was in jeder Umfrage rauskommt. Die Leute wollen eigentlich kleinere Schiffe und die Reedereien bauen eigentlich gegen den, wenn man das so will, gegen den Kundenwunsch. Klar, aus verständlichen Gründen, weil einfach die Effizienz oder die Kosteneffizienz auf einem großen Schiff natürlich anders ist, klar. Aber ich meine, das mag wirklich für den einen oder anderen echt eine attraktive Alternative sein. Ne? Also, finde ich gut. Also finde ich spannend und wirklich, ich war von diesen Bildern auch wirklich, ich glaube, das sind Erlebnisse, die man wirklich, und jetzt ist es keine Floskel, sein Leben lang nicht vergisst auch, ne? Also
ist wirklich keine Floskel, das behält man und jeder weiß es ja auch, ne? Besondere Erlebnisse, die sind auch noch genauso, erzeugen vielleicht dann noch Gänsehaut nach 10 Jahren, genauso wie nach einem Jahr. Und deswegen sage ich auch immer, also das ist schon gut investiertes Geld.
Ja. Vielleicht noch eine wichtige Frage und jetzt komme ich nochmal auf den Kreuzfahrtgast bei euch zurück. Sind denn da teilweise aber auch Kinder an Bord?
Wir haben auch Kinder an Bord. Wir sind jetzt nicht das klassische Familienprodukt. Wobei ich auch
dazu sagen muss. Also ich meine nicht unbedingt die kleinen Kinder mit 3, 4 Jahren. Wobei, da geht es vielleicht sogar gerade noch wieder. Aber jetzt mal ältere, gut ist die Frage, wo ist älter, wo fängt das an? Ne? Also, ja. Aber gibt es eine Untergrenze, die erreicht sein muss? Ich meine, ich denke jetzt auch gerade Sojex oder sowas ist ja auch vielleicht ein Thema Sicherheit oder wie auch immer. Oder auch
vielleicht Obergrenze. Genau, bei den Expeditionskreuzfahrten kannst du ab 8 Jahren mitfahren. Und wir bieten schon ein bisschen Familienprodukte an, die aber sich wirklich im klassischen Yachtkreuzfahrtenbereich bewegen. So in den Sommerferien, Mittelmeer, dass wir da auch, wir haben so sogenannte Kids-Kreuzfahrten oder Kids-Explorer-Thematiken, wo wir dann auch spezielle Betreuung mit an Bord haben. Aber das ist, sage ich jetzt mal, geringfügig. Ist jetzt kein Riesenthema bei uns, aber wir haben schon immer mal Kinder an Bord. Aber es ist
jetzt nicht wenig. Ja, gut. Aber es ist jetzt nicht so, dass es gar nicht funktioniert, sondern Nein. Es gibt Gäste, die das machen und auch gut funktionieren.
Ja, auf jeden Fall, ja. Und die Franzosen sind ja sowieso da auch, ne, sehr kinderfreundlich etc. Ist ja wie in Italien, auch Italien. Nee, wir haben da wirklich ein Konzept, also es ist ein Konzept, also gerade eben, aber es bezieht sich dann eher so klassisches Mittelmeer und auch eher in den klassischen Ferien, ne? Gerade auch bei den Franzosen, da ist es dann auch ein bisschen französisch-lastiger.
Ich muss sagen, also ich war schon nach dem Vortrag begeistert, aber bin es sozusagen immer noch oder umso mehr. Ja, also das ist, du hast vorhin den Begriff Bucketlist, das ist, glaube ich, definitiv was man da draufpacken sollte, wenn man sich mit dem Thema Kreuzfahrten irgendwie beschäftigt oder sich auf Schiffen gerne aufhält. Das ist, da würden wir auch sofort loslegen.
Die wird immer die länger, Liste, ne? Olli, die wird immer länger.
Jetzt hoffe ich, dass es auch da draußen bei den Zuhörern natürlich dann auch.
Ja, ich glaube, es ist in der Tat eine Welt und deswegen haben wir ja auch das Thema für uns mal aufgegriffen, wo man einfach, glaube ich, keine Vorstellung davon hat. Ne? Oder die wenigsten haben eine Vorstellung. Man kennt halt so dieses klassische Kreuzfahrtprodukt und ich mag dieses Wort Produkt aber eigentlich gar nicht, aber jetzt mache ich es mal trotzdem. Und man kennt den Begriff Expeditionskreuzfahrt vielleicht, aber da fängt es schon, oder da hört es wahrscheinlich auch schon auf und die wenigsten kennen dann auch konkrete Anbieter möglicherweise. Ne? Ich meine, das ist ja auch ein sehr überschaubarer Markt, würde ich mal sagen. Und trotzdem,
wird zwar auch mehr, aber es ist immer noch überschaubar im Prozent. Also,
das wäre doch eine spannende Frage. Ich meine, der normale Kreuzfahrtmarkt, der wächst wieder nach Corona. Würdest du sagen, ihr wächst in einem ähnlichen Umfang oder schon noch mal ein bisschen langsamer?
Wir wachsen auch. Gerade auch wir befinden uns dann eher so in diesem kleine Schiffe-Luxus-Kreuzfahrten-Segment, was ja trotzdem noch ein kleiner Teil ist in dem Segment, aber der wächst auch sehr, sehr, sehr stark an. Ich hatte jetzt letztens wieder, wie sagt man so schön, so ein Tortenstück gesehen, was da auch an neuen kleinen Schiffen und sowas kommt. An Yachten ist es schon unglaublich. Also auch in dem Segment tut sich unglaublich viel.
Das heißt, ihr habt auch Neubauten in Planung oder schon im Bau oder?
Wir hatten jetzt ziemlich viele in den letzten 3 Jahren und auch während der Corona-Phase bekommen. Wir sind ja jetzt mittlerweile bei 13 Schiffen in der Flotte, was ja viel ist. Wir haben jetzt gerade dieses Jahr noch einen kleinen Katamaran bekommen, was ja auch so ein kleines Nischenprodukt ist und immer wieder spannend wird. Ein Segler haben wir auch noch. Wir haben auch Planungen, aber dann eher so Ende 20, 30, weil bei uns geht es eher mehr darum, wie bei jedem auch, um Gottes Willen, dass man natürlich technisch noch nachhaltiger baut, ne? So mit 0% Emissions. Wir sind da schon unglaublich dolle mit dabei, mit bestimmten Motorantrieben und LNG und Hybrid. Aber das wird natürlich immer wieder weiterentwickelt. Absolut. Und das sind natürlich auch in den nächsten Jahren wieder. Da wird was kommen.
Ist natürlich bei kleinen Schiffen auch ein bisschen einfacher. Ist bei kleinen Schiffen natürlich ein bisschen einfacher, wie so bei dieser 5.000 bis 10.000.
Ja, da musst du ein bisschen mehr Energie produzieren, die du einfach fürs Schiff auch schon brauchst, für die Gäste an Bord.
Das ist natürlich technisch eine absolute Mega-Herausforderung, das beim kleineren
Schiff. Wobei, Katamaran stelle ich mir aber auch spannend vor. Ich kann es mir gerade nicht vorstellen, wie das funktioniert mit klassischen, also ich meine, ich kenne diese Katamaranen, die man so aus dem Urlaub irgendwo mit, keine Ahnung, 4, 5, 6 Leuten an Bord, also als Kreuzfahrt. Ich bin gespannt.
Ist ein kleines Produkt von uns mit 6 Kabinen, aber macht auch Seychellen und um Korsika rum, also ist auch spannend.
Wer was absolut Besonderes sucht, ich glaube, der wird fündig.
Auf jeden Fall.
Es ist alles andere als Standard und ich bin, wie gesagt, immer.
Also sollte da mal ein Produkttester gesucht sein?
Melde mich bei euch.
Ja, wir würden freiwillig, ne? Also kommen und.
Genau. Wir müssten uns ein bisschen zwingen, aber wir würden es dann schon
wir
machen.
Wir nehmen auch gerne einen Podcast an Bord auf, ne? Das würden wir gerade noch so hinkriegen. Nee. Genau. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielleicht nimmst du mir über die Worte aus.
Genießen.
Ich wollte sagen, also ich habe natürlich in den letzten Jahren auch immer mal wieder was mit Expeditionskreuzfahrten so angeschaut für mich und weil ich will das auch unbedingt mal machen. Gerade Antarktis steht bei mir ganz hoch im Kurs und ich glaube, nach dem, was ich jetzt so gehört habe, so für unseren 25. Hochzeitstag in ein paar Jahren, habe ich das mal. Es ist, wie du das am Anfang gesagt hattest, Andrea, das ist so ein auch für manche vielleicht so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Absolut interessant.
Aber jetzt komme ich doch noch mit einer Frage um die Ecke. Wie soll das anders sein? Weil du gerade Once-in-a-Lifetime, aber habt ihr viele, sag ich mal, Wiederholer? Oder sind es wirklich diese Once-in-a-Lifetime und Haken dran und ich habe es jetzt gemacht? Oder kommen sie wieder?
Nee, die kommen natürlich wieder dann vielleicht mit anderen Destinationen, aber wir haben auch viele, gerade in den Polarregionen. Ne? Ich meine, die Polarregionen sind ja auch sehr groß und sehr vielfältig. Das eine ist ja auch nicht das andere. Ob man jetzt in der Arktis, Grönland bietet wieder ganz andere Geschichten, viel mehr Kultur mit den Inuits als in Spitzbergen, wo man natürlich eher dann die Eisbären sieht und die Natur. Also von daher haben wir da auf jeden Fall Wiederholer, ja. Also die bei uns waren, die haben sich wohlgefühlt und kommen wieder.
Oliver, das ist wie mit meiner ersten Kreuzfahrt. Das war auch so, oh, wir machen einmal eine Kreuzfahrt. Once in a lifetime, ja. Und jetzt habe ich einen Kreuzfahrt-Podcast und war, was weiß ich, wie oft aber schon auf dem Schiff.
Aber ich muss trotzdem noch mal einen kleinen Punkt machen, weil du gerade eben Spitzbergen erwähnt hast. Und das, was ich jetzt sage, war nicht deine Präsentation, sondern von der Kollegin. Aber das war ein schönes Beispiel, wo die Unterschiede, glaube ich, auch liegen. Ich meine, die klassischen Kreuzfahrtschiffe fahren dann vielleicht nach Spitzbergen als ein Stop innerhalb von einer Woche. Und die Kollegin hat dann eine Route, wo es von Spitzbergen aus rund um Spitzbergen eine ganze Woche ging und wirklich von da aus in viele kleine Spots, die man als normaler Kreuzfahrer halt nie sehen würde. Ja? Also wo dann quasi ein Hafen in einer normalen Kreuzfahrt plötzlich zum Ziel für eine ganze Woche wird, ne? Und man viel mehr in die Tiefe quasi einsteigt. Und ich glaube, das ist wirklich was Besonderes, definitiv. Ja. Vielen lieben Dank, Andrea, dass du uns diesen Einblick in die für uns fremde Welt und trotzdem so spannend gegeben hast. Und
hat mir großen Spaß gemacht. Und dann das nächste Mal können wir dann noch über ganz andere Destinationen
sprechen. Ich
kann noch viel erzählen.
Ja, also ich glaube, ich habe es ja vorhin in unserem Vorgespräch gesagt. Wir wollen ja, und das kommt vielleicht, liebe Grusis, momentan noch ein bisschen zu kurz, auch über spannende Ziele sprechen. Und ich glaube, ich sehe ja immer, wir sind ja auch privat verkontaktet, wo du gerade immer unterwegs bist. Und da sind so viele schöne Orte dabei. Gerne würden wir dich wieder mal bei uns an Bord in unserem kleinen Schiffchen haben, über ein paar spannende Ziele zu sprechen. Und was du da so zu erzählen hast, könnte ich mir vorstellen, ist wirklich spannend. Und das machen wir auf jeden Fall.
Ich steige gerne wieder bei euch ein.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Sehr gerne.
Bevor wir uns aber verabschieden, wir haben natürlich einen, in der letzten Folge haben wir es, glaube ich, nicht gemacht, Thorsten. Shame on me und shame on you. Unser Seemannsgarn. Und ich warte immer noch auf mein eigenes Intro dafür. Irgendwann bastel ich selbst eins, Thorsten. Heute Seemannsgarn. Wir sind immer noch beim Buchstaben A. Ich habe ja gesagt, wenn wir alle Buchstaben durchhaben, sind wir irgendwann bei 10 Jahren Podcast von uns beiden. Und zwar heute ist das Stichwort Augapfelnavigation.
Wir sind immer noch bei A.
Ja.
Ich bin gerade in Schock, dass wir immer noch
bei A sind. Wir sind noch lange bei A. Okay. Also, was ist Augapfelnavigation? Und zwar, ganz spannend, ich kann es mir auch nicht erklären, aber wenn man die Wassertiefe anhand der Farbschattierung des Wassers abschätzt, dann spricht man von der Augapfelnavigation.
Spannend, da habe ich auch wieder was gelernt. Ja. Dankeschön.
Wir wollen ja nicht nur unterhalten, sondern auch noch sozusagen den Wissensbeitrag leisten, dass man auch noch was mitnehmen kann. Ja, dann würde ich sagen, das war unsere Expedition in die Welt der Expeditionskreuzfahrten. Ich hoffe, ihr habt jetzt wirklich einen wunderbaren Eindruck in diese besondere Art des Reisens. Vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne unseren Podcast abonnieren für weitere spannende Reiseabenteuer. Und Thorsten?
Alles andere findet sich in Shownotes. Natürlich auch der Link zu Ponant. Und ihr könnt uns bei Spotify natürlich bewerten, wenn es euch gefallen hat, so wie der Olli das schon gesagt hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dürft ihr es auch für euch behalten. Und ansonsten, Andrea, vielen Dank für die tolle Einblicke und ahoi.
Bis zum nächsten Mal. Alle Mann.
Danke euch, macht's gut.
Ciao, ciao.